Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für das wunderbare Vorrecht, dass wir uns immer wieder unter deinem wunderbaren Wort versammeln dürfen. Dein Wort, das für uns Geist und Leben ist. Schenk, dass dein Wort immer mehr Raum gewinnt in unseren Herzen, dass es uns ganz ausfüllt, dass wir immer mehr dich anschauen dürfen, dass wir uns immer mehr auch über dich freuen dürfen. Ich danke dir, dass du jetzt an diesem Morgen jedes Einzelne hier im Raum segnest. Du kennst die Lasten, die jedes Einzelne trägt. Herr, sprich du, heile du. Wir danken dir für dein Wirken und für deinen Frieden, für deine Freude, die du uns immer wieder neu gibst. Amen.
Amen. Auch an diesem Morgen grüße ich alle zunächst recht herzlich. Wir dürfen heute Morgen im Rahmen des Gesamtthemas mein Thema hören: Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sein bekanntes Wort des Apostels Paulus, und ich denke, dass in Christus ein so herrliches, wunderbares Programm enthalten ist, dass die ganze Zielsetzung von unserem Gott selber bestimmt in ihm realisiert wird, und er ist der Garant des Sieges. Christus in uns, das ist also eine entscheidende Formulierung. Es hängt vieles ab von dieser kleinen Präposition, diesem Verhältniswort in. Es gibt nämlich in der Beziehung des Menschen zu Gott und zu Christus die verschiedensten Ansätze und Verhältnisse, je nachdem eben dieses kleine Wörtchen im sprachlichen Zusammenhang auftaucht. Ich möchte das einmal auch hier voranstellen, damit wir diesen Unterschied kennen. Es ist eine gewisse Differenzierung, und damit wir uns der Herrlichkeit dieser Botschaft bewusst sind. Wenn von dem Glauben an Jesus Christus, an Gott die Rede ist, dann steht im Griechischen ein kleines Wort, das heißt Epi. Und dieses an ist noch nicht die Fülle dessen, was uns mit dem in verbindet. Ich will das an einem einfachen Beispiel mal verdeutlichen. Wenn ich an der Haustür stehe, ist das schon ein gutes Signal. Ich bin aber ja noch nicht drin. Und wie viele klopfen mal an, bleiben draußen. Es wird heute, ich höre manche Verkündigung auch in evangelikalen Kreisen noch, da wo ich bin, gehe ich auch unter das Wort, da wird immer wieder der Glaube an Jesus Christus nur betont. Das ist wichtig, aber ist erst der erste Schritt. Das nächste wäre, ja, von diesem Verhältniswort ausgehend, dieses Eis, das heißt dann schon hinein. Bin ich dann auf dem Wege hinein in das Haus, in dem ich einen Besuch mache, dann ist das schon wieder ein Schritt weiter. Aber das Letzte, das Dritte, dieses N, in, ist nochmal etwas Besonderes. Nicht? Wir sind ja jetzt hier drin. Und das ist eine Tatsache. Wenn ich Sie sagen, auffordern würde, nun kommen Sie doch herein, dann denken Sie, na, was soll das, wir sind doch schon da. Und insofern ist oft die Aufforderung, auch in Liedern oder in Predigten hineinzukommen, ja, in die Gemeinschaft mit Christus, nur eine vorläufige Version. Hinein und dann in, dann bin ich drin. Und das ist so etwas Wunderbares. Wenn ich drin bin, dann habe ich das, was ich in meiner Vorstellung, auch im Sinne einer gewissen Berufung, erleben darf. Und in Galater 2, Vers 20 hat der Apostel Paulus für sich nochmal eine besondere Perspektive aufgegriffen. Da sagt er, was er nun lebt in diesem Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Christus in mir, sagt er. Das ist also etwas so Entscheidendes, und darum geht es, dass der Christus in uns lebt und wohnt und dann auch der Geist Gottes über Seele und Körper die Herrschaft bekommt. Aber ehe wir diese Version angehen, Jesus Christus in uns, haben wir noch eine andere Perspektive zu bedenken. Das ist die Stellung wir in Christus. Ich sehe das als eine entscheidende Voraussetzung für das an, was ich nachher ausführen werde. Wir in Christus ist die Voraussetzung dafür, dass dann Christus in uns wirken kann. Das hängt eng zusammen. Sehen Sie, wenn wir hier in diesem Raum sind, ja, und atmen, dann ist eins klar, wir befinden uns hier in der Luft, entnehmen Sauerstoff. Das Erste ist das Entscheidende, nicht? Dass wir hier drin sind, in der Atmosphäre leben, dann können wir auch atmen. Das hängt eng zusammen, aber wir müssen die Prioritäten ganz klar sehen. Und insofern wollen wir uns jetzt noch einmal mit der herrlichen Stellung, die die Gemeinde in Christus hat, befassen. Wenn uns das deutlich wird und wir uns darauf stützen dürfen, dass unser Herr der ist, der uns erwählt und berufen hat, dann haben wir eine ganz andere Basis als das, wenn wir immer wieder nur jetzt aufgefordert werden, glaubt an Jesus. Das ist oft noch ein eigenes Werk. Bitte, damit wir uns recht verstehen, wir sind mit hineingenommen in diesen Prozess. Gott wirkt, er ist der, der uns erwählt und berufen hat. Aber wir müssen auch seine Zustimmung in diesem Fall immer wieder erbitten und wir müssen und dürfen dann zustimmen. So heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, ist ja ein ganz bekanntes Wort. Ist jemand in Christus? Oder in Christo, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, lebt er in der Gemeinschaft mit ihm, darf er sich auf das stützen, was unser Herr für uns erwirkt hat, dann ist das etwas Wunderbares. Wir müssen uns also fragen, was das denn bedeutet, Christus, unsere neue Lebensqualität. Alles also, was dem Erstling, dem Sohne Gottes eigen ist, das ist auch unser. Wir haben Teil an ihm und seiner ganzen Erlösung. Und das wird an einigen Aspekten jetzt ganz deutlich, ja. Nämlich, als Christus gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha, da sind wir bereits mitgestorben, nach Römer 6. Das ist eine Tatsache, dieses Syn im Griechischen, das zusammen mit bedeutet, das ist schon bereits eine Tatsache, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, aber auch schon mitbegraben. Was das von der Tiefe her bedeutet, muss uns immer wieder deutlich werden. Nicht? Darum kann dann auch ja Paulus in der Konsequenz sagen in Römer 6, rechnet damit oder haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Ich habe immer für Anfänger mal ein Beispiel gebraucht. Da ist in einem Schloss ein Besuch und der Schlossherr führt dann den Besuch in die Kellerräume und da waren noch einige von den Vorfahren begraben. Man kam also an die verschiedenen Grufte und dann so sagt diese Geschichte, auf einmal hat sich der Deckel da gehoben. Als ob einer der Ahnen da herauskäme und dann springt er da drauf und sagt, was tot ist, muss noch tot bleiben. Verstehen Sie dieses, es ist etwas ein makabres Beispiel, aber für uns, nicht, was tot ist, ja, wenn wir mit begraben sind, das muss tot bleiben. Das ist also eine ganz andere Dimension, die uns hier geschenkt wird. Aber dann auch, ja, mit auferweckt. Er ist ja die Auferstehung und das Leben. Ja, wir sind Teilhaber an seinem Auferstehungssieg. Und dann nach Epheser 2, Vers 6 sind wir schon mitversetzt dorthin, wo der Vater ist. Und das wird dann in Kolosser 3 nochmal in Sonderheit zum Ausdruck gebracht, in den ersten 4 Versen. Da wird ja beschrieben, dass unsere Stellung dort droben in Christus ist. Wenn wir mitgestorben sind, ja, dann sind wir mit auferweckt, sitzen zur Rechten Gottes. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und somit haben wir Teil an seinem unauflöslichen Leben. und sind Glieder seines Leibes. Unsere Glieder sind Christi Glieder nach 1. Korinther Kapitel 12. Das ist eine herrliche Stellung. Diese Ausgangsbasis ist weit mehr, als dass wir uns überhaupt vorstellen können. Und ihr lieben Geschwister, das muss in der Verkündigung immer wieder gesagt werden. Was also der Gemeinde heute Not ist, ist ein Hinweis auf diese herrliche Tatsache, die mit der Erwählung und Berufung zusammenhängt. Mit einem Heil, das vollständig in Christus gewirkt wurde. Daran darf die Gemeinde Anteil haben und darum dann auch die lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen. Das ist ja dann unser Thema, worauf ich dann in dem zweiten Teil näher eingehen werde. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So sind wir also schon Mitversetzte. Unsere Stellung ist dort oben. Und wenn wir von da oben aus alles betrachten, dann wird das, was auf der Erde ist, doch klein. Es muss uns immer wieder deutlich werden, welche wunderbare Stellung wir in Christus haben. Und in Epheser Kapitel 1 von Vers 3 an hat der Apostel Paulus diese herrlichen Segnungen, die in Christus vorhanden sind, beschrieben. Ich werde einige Aspekte daraus auch nochmal nennen, wo es dann heißt in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Das ist unser Segen und ich darf das nochmal gegenüber Israel differenziert darstellen. Israel hat immer einen Segen durch die Propheten verheißen, von Gott selber initiiert, der auf diese Erde zunächst ausgerichtet ist. Und im 5. Mose 28 wird der Segen Israels immer in den Dimensionen des Diesseits beschrieben. Dass Israel als Erstlingsvolk über die Feinde siegen soll, dass die Frucht des Leibes gesegnet ist, die Frucht in der Natur, bei all dem, was Gott den Menschen an Nahrung geschenkt hat, keinerlei Mangel sollten sie haben. Und dann wird das alles beschrieben, was Israel hätte hier schon haben können, wenn es im Gehorsam gelebt hätte. Wir wissen aber, dass das Gesetz nicht diese herrliche, wunderbare Stellung, wie wir sie heute haben, bewirken kann. Das Gesetz hat nur eine Diagnosefunktion. Gesetz offenbart Sünde, kann aber nicht im Sinne der Therapie eingesetzt werden. Da brauchen wir Christus, da muss die Gnade wirksam werden. Und dann wird ja beschrieben weiter in den nächsten Versen, dass wir Erwählte sind, schon vor Grundlegung der Welt. Dass in Vers 5 wir zuvor bestimmt sind zur Sohnschaft durch Jesus Christus, und zwar für den Vater selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann wird die Bestimmung gesetzt, dass wir seien zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und wie oft wird gerade in diesem Zusammenhang immer wieder auf Herrlichkeit hingewiesen. Das ist doch etwas Köstliches, dass wir daran teilhaben dürfen. Was ist Herrlichkeit? Also ich spreche nicht über Fraulichkeit, ja, wie das Feministen tun würden. Ne? Da merken Sie schon mal, was das eigentlich für ein Unsinn ist. Ne? Sie wissen ja, dass da auch neue Übersetzungen sind, wo man von Gott und Göttin spricht. Da sind die lieben Schwestern aber hier, wenn ich so spreche, sicher nicht irgendwie beleidigt, sondern sie wissen, in Christus sind wir alle eins. Aber wer das nicht begriffen hat, was die Herrlichkeit ist, ich habe das hier schon mal erwähnt, als ich noch im Dienst war, hatten wir in Kassel mit dem dortigen pädagogisch-theologischen Dienst zu tun und da war diese bekannte Theologin Helga Sorge, die aus ihrem Vornamen das H hat wegnehmen lassen. Die nennt sich nur noch Elga. Warum? Weil sie nicht an Herr und Herrschaft erinnert werden will, nicht? Also da stimmt irgendwas nicht mehr. Oh ja, was sind das für... Eigentlich können diese Menschen einem Leid tun, nicht? Die hat übrigens auch die Gebote umfunktioniert. Beispielsweise das bekannte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ja? Dann sagt sie, du kannst Ehe brechen, du kannst aber auch treu sein. Das ging selbst der dortigen Kirche zu weit, dass sie nachher von ihrem Lehrdienst suspendiert wurde. Einige kennen das, weil ich das hin und wieder immer mal erwähnte, aber in diesem gewaltigen Kontrastvergleich, was wir für ein anderes Angebot haben, damit wir sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und da steht eigentlich noch mehr, dieses Wort Aphesis im Griechischen, als nur Vergebung, ist Befreiung, Loslösung, ja, von den Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in Verbindung mit Herrlichkeit wird immer der göttliche Reichtum beschrieben. Wenn schon irdische Herrlichkeiten bei Regenten, Königen und so die Rede ist, dann wird auch immer der gewaltige Reichtum mit hineingenommen. Bei Gott aber ist das nichts Materielles primär. Und wir sind in den himmlischen Örtern gesegnet. Im Gegensatz also zu Israel ist unsere Berufung nicht primär irdisch. Wir haben zwar hier auch eine Aufgabe, aber ich habe es gestern schon angedeutet, universell. Das wird übrigens schon in dem Segen Abrahams deutlich, wenn es bei dem Segen im Vergleich darum geht, wie der Sand am Meer wird die Nachkommenschaft zahlreich sein und für uns wie die Sterne am Himmel. Beides ist schon in diesem Segen vorhanden. Aber es ist für uns auch ein Geheimnis, wie es in Vers 9 heißt. Er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens nach dem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat. Und dann steht das in der Auswirkung, ja, das hängt mit dieser herrlichen Hoffnung, mit dem Erwartungsgut zusammen, dass er einmal, wenn die Zeiten erfüllt sind, alles unter ein Haupt oder das ganze All unter das Haupt des Christus bringen wird. Und dann kann er das dem Vater zurückerstatten. Das darf ich hier schon einmal andeuten im Blick auf das, was in dem zweiten Teil kommt. Und dann steht in Vers 11, wir sind, also in diesem Zusammenhang der Erwählung und Berufung, ja, jetzt schon zu einem Erbteil gelangt, allerdings erst angelthaft. Ja, das sind wunderbare Möglichkeiten, Perspektiven, die wir da in Christus haben dürfen. Darum wollen wir auch ihn preisen, ihn ehren, wie das in Vers 3 heißt. Und dann hat der Apostel Paulus in dem gleichen Kapitel, in dem sogenannten ersten Gemeindegebet, ja, darum gerungen. Dafür ist er eingestanden im Gebet, dass die Epheser erleuchtete Augen des Herzens bekommen, Vers 18, damit sie nämlich wissen, was die Hoffnung der Berufung ist und der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes in den Heiligen. Das sollen und dürfen wir erfahren. Das hängt mit diesem Erwartungsgut zusammen. Das ist ein Reichtum, der lässt sich nicht in Euro auf der Bank messen. Ein Reichtum, der nicht vergeht. Sicher, da müssen wir durch den Glauben erst den Zugriff gewinnen. Aber wenn wir das immer wieder tun, dürfen wir in der Praxis des Lebens auch wirklich aus dieser Fülle herausschöpfen. Und liebe Geschwister, nochmal, das ist alles letztlich Gnade. Denn Erwählung und Berufung gehen von Gott aus. Und der Jesus sagt schon seinen Jüngern auch, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Das macht uns demütig, aber auch wiederum gewiss. Wenn er erwählt und beruft, dann liegt auch die letzte Verantwortung bei ihm. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es nicht liegen lassen, ne? Er wird es weiterführen, ihr Lieben. Damit dürfen wir rechnen und uns immer wieder Mut machen. Das ist ein Geschenk, wenn wir das auch Menschen sagen, Gläubigen, die in Nöten sind. Ich habe mancherlei Gespräche auch seelsorgerlicher Art. Menschen, die in schwierigen körperlichen Anfechtungen leiden stehen. Aber etwas Wunderbares zu wissen, nicht? Wir haben gerade aus unserem Hauskreis jemanden, der in der Klinik liegt, dass die Betreffende weiß, ich bin in der Hand Gottes, trotz aller Nöte und Schwierigkeiten. Das ist Gnade, denn durch Gnade, Epheser 2, Vers 8, sind wir errettet mittels des Glaubens. Ja? Und Paulus spricht von der Verwaltung der Gnade Gottes, Epheser 3, Vers 2. Und Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen ist aber die Gnade Gottes gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Also nach seinem Maß. Und ihr Lieben, diese Gnade, die ja Luther aufgegangen ist, zumindest nachdem im Mittelalter sehr stark die menschliche Leistung gefordert wurde, nicht? Und diese Ausuferung durch Tetzel geschah im Blick auf die Befreiung aus dem Fegefeuer. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Was sind das für Verirrungen, nicht? Ich habe übrigens anlässlich des Vortrags des früheren württembergischen Landesbischofs bei einer Veranstaltung bei uns in Winterbach ihn mal gefragt, weil er über die Ökumene referierte, ja. Sagen Sie mal, hat sich der Luther geirrt, als er diese vier Sola allein, ne, allein die Gnade, allein aus Glauben, allein Christus, allein die Schrift, oder hat sich die katholische Kirche geändert? Die Antwort, na, weil er in dieser ökumenischen Bewegung, die von dem Bischof Kaspar in Rom initiiert wird, als zweiter Mann mitmacht, ne? De Unitate, De, also wo es um die Einheit Gottes geht. Er hat gesagt, die katholische Kirche hat sich geändert. Sind Sie auch der Meinung? Also ich weiß, es ist ein heißes Eisen. Es geht jetzt nicht um liebe Gläubige in der katholischen Kirche. Dazu werde ich gleich ein Beispiel nochmal anführen. Sondern es geht darum, dass wir heute die Gesamtentwicklung, die Richtung sehen. Ich konnte nicht mehr nachfragen, weil dann andere Themen sofort angesprochen wurden, aber ich habe intern das nachher nochmal erläutert. Sicher, Inquisitionen gibt es so nicht mehr, wie im Mittelalter, muss man sehen. Aber lehrmäßig, was ist denn nach Luther noch gekommen? Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes, 1871. Dann, das nächste, ja, die unbefleckte Empfängnis Mariae und wohl 1952, ja, die leibhaftige Himmelfahrt Mariae. Das ist ja alles dazugekommen, nicht? Da müssen wir ganz nüchtern sein und ihr Lieben, es geht, ich darf nochmal sagen, nicht um einzelne Gläubige. Als ich jetzt im letzten Herbst in Freiburg einen Dienst tun durfte, da holte mich ein Bruder ab. Wir fuhren dann mit der Straßenbahn rein und warteten an der Haltestelle. Auf einmal kommt ein älterer, 82-Jähriger, ach, die beiden begrüßen sich herzlich. Und dann sagt mir der Bekannte, das ist ein lieber Bruder in Christus, ein katholischer Gläubiger. Der fing sofort mit mir ein Gespräch an und sagt, ach, die Lieblingsworte, ja, von dem Apostel Paulus. Er hat einiges zitiert. Ich war so dankbar, nicht? Das ist möglich, ihr Lieben, damit wir uns recht verstehen, ja. Und ich habe das auch hier in Gesprächen oft schon erfahren. Und dann geschah aber Folgendes. Da saß nebenan eine Frau, die kriegte das mit, als ich sagte, ich will Ihnen auch ein Wort des Apostels Paulus nennen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirken muss. Da stand die Frau auf, die hat mich angeguckt, angegiftet, ich weiß gar nicht warum, und hat sich dann irgendwie verflüchtigt. Der musste das wohl nicht passen, ist schon ein Wort. Ne? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. So, das war eingeflochten jetzt ein kurzes Erlebnis zu diesem Aspekt Gnade allein, allein durch Glauben. Denn nur im Glauben wiederum haben wir den Zugang zu unserem Gott in Christus Jesus, damit wir eben sein zum Preis seiner Herrlichkeit. Weil wir jetzt, und das trifft wieder unseren Aspekt im Blick auf das Thema, zuvor auf den Christus gehofft haben. Das ist jetzt unsere herrliche Position. Oder in Kolosser 2, Vers 3, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus, nicht in Maria, nicht in anderen Religionen. Nicht, da gibt es ja Vermischungen, das ist schon eigenartig. Ich habe jetzt gelesen in Idea Spectrum, dass 6 Religionen Vertreter schicken zu einer Einheit, um für die ganze Welt zu beten. Muslime, Juden, Christen, Buddhisten und ich weiß nicht, welche anderen Religionsgruppen noch vertreten sind. Nicht? Das wird nicht die Einheit des Geistes sein. Denn wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Das ist fest vorausgesagt, dass das unsere Aufgabe ist. Gewurzelt, auferbaut in ihm. Das heißt, dass wir immer stärker in ihm gegründet werden und darin wachsen. Und dann heißt es schon, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Vers 9 und Vers 10. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Und damit haben wir schon einen Hinweis auf das rechte Gottesverständnis. Das ist ja so sehr entscheidend. Christus, dasselbe wie im Hebräischen Messias, es muss aber inhaltlich gefüllt werden. Was ist das Wesen Gottes, das Wesen des Christus, wenn wir in ihm erfunden sind und er in uns lebt? Allgemein wird schon im Alten Testament auf Gottes Allmacht und Herrschaft hingewiesen, in 1. Mose 28, Gottes Allwissenheit in der Prophetie. Ja, er ist der Schöpfergott, der handelnde Gott und das bezieht sich dann nach Kolosser 1 auf den Christus. Da steht ja, dass er der Schöpfer und Erhalter des ganzen Alls ist. Er ist das Abbild des lebendigen Gottes. Er konnte dem Philippus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nicht, hier haben wir eine wunderbare Beziehung. Der Sohn ist das Geoffenbarte, von Gott geschenkte, herrliche, ich möchte nicht sagen Wesen, er ist der erstgeborene Sohn, ja, nach Psalm 2, Vers 7. Und er ist der Gott der Geschichte, der Heilsgeschichte, der Herr, der Wunder tut, der alleinige Gott und der überragende Christus, wenn wir Kolosser 1 oder auch Hebräer Kapitel 1 lesen. Was da über diesen Christus gesagt wird, unter anderem auch, er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Erstgeborene, ja, der Erstgeborene, nicht der Erstgeschaffene. Das ist ein Unterschied. Wir sind zunächst, ja, geschaffen und wir müssen die Neuzeugung, die Neugeburt dann erst erfahren. Und in diesem Sohn hat Gott zuletzt nach Hebräer 1, Vers 12 geredet. Und er ist das lebendige Wort. Und damit haben wir von Römer 8 her, weil Christus als Sohn Gottes geoffenbart wurde und er den Weg zum Vater uns freigemacht hat, die herrliche, wunderbare Verheißung, dass wir Abba sagen dürfen. Abba, also lieber Vater. Das kann keine andere Religion. Ich habe jetzt neulich nochmal bei mir dort daheim in der Bibliothek ein Büchlein ausfindig gemacht. Da wird über einen Japaner berichtet, der ein buddhistischer Priester war, zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und als er diesen Jesus Christus dort verkündigt, ist der durch unsagbare Leiden gegangen. Das haben wir fast überall in totalitären Systemen auch da, wo die Scharia herrscht, ja, nicht in muslimischen Staaten. Das sind für unsere Gläubigen heute schwere Wege. Aber wie oft halten sie durch, trotz der Leiden, bis hin zum Martyrium, sind sie bereit, das Christuszeugnis weiterzugeben. Weil sie erfahren haben, der Christus lebt in ihnen. Und er ist der, der gesagt hat, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Johannes 14, Vers 6, das erste. Dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 11, 25, 26. Das kann kein anderer Religionsstifter sagen. Denken Sie doch mal an die schaurige Theologie der Reinkarnation. Ich habe das hin und wieder hier schon mal angesprochen. Bei uns in Winterbach haben wir eine anthroposophische Schule, eine sogenannte Waldorfschule mit 1000 Schülern. Und ich kam also mal mit einem Vater ins Gespräch, der 4 Kinder da oben hat, liegt auf dem Berg, ist extra dorthin gezogen. Und er hat mir vorgeschwärmt von der Christengemeinschaft, was sie alles haben. Ich habe zunächst mal zugehört. Und dann kam die Reinkarnation. Und dann habe ich ihm gesagt, also wissen Sie, ich möchte nicht als Regenwurm mal wieder auf die Erde kommen. Ja, ich darf wissen, wenn ich hier abscheide, wie es Paulus gesagt hat, dann bin ich bei Christus, daheim. Da war der so überrascht und sagte, na, schade, also dann ausstieg, ja, dass wir uns trennen müssen. Viel Verblendung, ja. Da haben wir eine lebendige Hoffnung. Da dürfen wir wissen, wozu wir erwählt und berufen sind. Und was das Heil, das müssen wir unbedingt in Verbindung damit sehen. Ich habe vorhin einige Aspekte genannt, was immer wieder zusammengehört. Also auch das ganze biblische Heil. Vergebung der Sünden ist der Anfang. Rechtfertigung nach Römer 3. Ja, dass Gottes Fürsorge nach Philipper 4, Vers 6 uns zugesprochen wird. Ein neues Herz, ein neues Leben. Und dass wir, ich sage nochmal von Epheser 1, Vers 3, die ganzen Segnungen in den himmlischen Örtern haben dürfen. Anteil an dem Erbe und Anteil schon an der Herrlichkeit Gottes, wie es in Römer 8 beschrieben wird. Dass wir jetzt schon befreit sind vom Gesetz der Sünde und des Todes. Dass die Sünde noch in der Welt ist, was anderes. Aber wir müssen nicht, beim Gesetz ist alles zwanghaft. Nicht ein Gesetz im physikalischen Bereich, das wirkt sich aus. Nur ein höheres Gesetz kann ein niederes überwinden. Dass Sie hier sitzen, hat was zu tun mit der Erdanziehungskraft, nicht? Wenn Sie die überwinden, naja, vielleicht können Sie mal 2 Meter hochspringen als Leichtathlet, aber höher kommen vielleicht die Astronauten, aber was ist denn das? Ist doch eigentlich nur ein Flohsprung, nicht? Wenn man an die gewaltigen Weiden des Universums denkt. Da muss ein höheres Gesetz her, nicht? Nämlich eine Kraft, die diese Erdanziehungskraft, die Gravitation überwindet. Und in Christus haben wir bereits den Tod überwunden. Das sind herrliche Möglichkeiten. Darum kann immer wieder Paulus nur Dank sagen dem Gott und Vater, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Kolosser 1, Vers 12. Und er ist das Haupt des Leibes. So viel zu dem wir in Christus. Und nun ist daraus die Konsequenz, weil wir ein Leib in Christus sind, ja, dass auch Christus in uns nun wirken darf. Das heißt, das, was wir in Christus haben, ich will es nochmal etwas komprimiert zusammenfassen, ja, die Erlösung, ewiges Leben, keine Verurteilung, ja, dass wir Neugezeugte sind, eine neue Kreatur, Söhne Gottes durch den Glauben, mit auferweckt, mit versetzt sind in die himmlischen Örter, dass wir den herrlichen Reichtum erkennen, dass das nun jetzt aber auch in uns wirkt. Nicht, das soll also nicht nur so distanziert irgendwo vorhanden sein, wie im irdischen Bereich, da hat man Geld auf der Bank, sondern dass wir ständig konkret mit diesem Christus leben und er in uns. Und da heißt es dann in Epheser 3, Vers 17, ein weiteres Gemeindegebet des Apostels Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unser Herrn Jesus Christus, in welchem jede Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird, auf dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, jetzt geht das auf uns, mit Kraft gestärkt zu werden durch sein Glauben an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf dass ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe sei, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, dass ihr erfüllt werden möget zur ganzen Fülle Gottes. Und hier wird deutlich gemacht, wie das dazu kommt, Christus in uns, durch den Glauben. Nicht? Eigentlich heißt es hier, dass Christus bewohne unsere Herzen. Also, dass er nun in unserem Herzen, in unserem Leben die Herrschaft bekommt. Haben wir neues Leben aus Gott? Sind wir eine neue Kreatur? Dann, und das ist nun ein Prozess, soll der Christus in uns seine Herrschaft ausüben. Und das ist etwas, was nicht zwangsweise geschieht. Sehen Sie, hier geht es wirklich um Prioritäten. Wenn Christus das Haupt ist und wir die Glieder, dann haben wir Anteil an ihm, aber die Beziehung zu ihm ist eine Liebesbeziehung, nicht mehr wie im Alten Testament. Wenn du das tust, dann kriegst du Segen, nicht? Hier im Neuen Bunde heißt es, oder für uns, wir sind gesegnet in dem Christus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, darum dürfen wir ihn lieben. Sehen Sie sich, wenn zwei Menschen sich lieben, etwa in der Ehe, ja, dann werden doch auch keine Gesetze aufgestellt, dass der Mann sagt, wenn ich erstens, zweitens, drittens, du dann A, B, C, so ist das nicht. Sondern auf der Basis der Liebe dürfen wir ihn erleben und erfahren. Wir sind dann ein neuer Mensch und dann geht es um die Frage, da habe ich auch schon manchen Vortrag dazu gehalten, Geist oder Fleisch sind Begriffe, die Ihnen bekannt sind. Fleisch kann man auch sagen, natürliches oder seelisches. Der Psychikos, sagt Paulus in 1. Korinther 2, also der seelische Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Aber in Römer 8 heißt es, wir sind bereits Menschen, die den Geist haben. Und darum soll die geistliche Gesinnung nun auch in uns in besonderer Weise sich kundtun. Und das geschieht dadurch, dass Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Das ist nicht, wie es hier und da geschieht, so eine magisch-mystische Veränderung, dass da plötzlich was über uns kommt. Sondern nach Epheser Kapitel 5 ist das ein Wachstumsprozess. Erfüllt mit dem Geist, dass Christus in uns immer mehr die Herrschaft gewinnt, geschieht dadurch, dass wir singen und spielen, dem Herrn in unserem Herzen, ihm die Ehre geben, lernen, Dank sagen, alle Zeit für alles. Das war das Wort, was ich da sagte während der Haltestelle. Das ist schon etwas, das zu lernen und untertan sein in der Liebe. Ja. Und so dürfen wir dann auch erfüllt sein mit der Kraft Gottes nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, wie es Paulus immer wieder bezeugt in Epheser 3 auch Vers 16. Und dass wir die Breite, Länge, Tiefe und Höhe, Vers 17 und 18 begreifen mögen. Nicht das, was in diesem zweiten Gemeindegebet zum Ausdruck kommt. Also nicht nur Länge und Breite, etwas, was auf diese Erde bezogen ist, so dimensional, sondern dass die Tiefe und die Höhe dazukommen. Ja, und dass eine Kraft in uns wirkt, wenn der Christus in uns lebt, ihr Lieben, das ist die Kraft des auferstandenen Herrn. Und das haben viele erfahren, vor allen Dingen auch in Leiden und Nöten. Sehen Sie mal, der Paulus wurde gesteinigt und konnte in dieser Kraft sogar wieder sich ganz normal erheben. Oder als er von einer giftigen Schlange gebissen wurde, wohl auf der Insel Malta, nach der Errettung aus Sturmesnöten, da meinten die Bewohner, jetzt muss er tot umfallen und er hatte die Kraft der Auferstehung in sich. Ist etwas ganz Gewaltiges. Und für uns trifft es zunächst den inneren Menschen. Es fängt im Geiste an und dann soll nach 1. Thessalonicher 5 dieser Geist die Herrschaft bekommen über die Seele und den Körper. Es geht also nicht vom Körper aus, sondern von dem Geist aus. Nach dem Sündenfall hat immer mehr der Mensch über die Sinnlichkeit aus dieser Welt die Freuden bezogen. Die vergehen aber. Und wir dürfen in Christus gestärkt werden durch die Kraft des Geistes. Und wenn der Geist und Fleisch wiedereinander sind nach Galater 5, das haben wir auch heute Morgen am Frühstückstisch mal angesprochen, dann soll der Geist die Herrschaft haben. Das ist die Lösung. Haltet die Lüste und Begierden im Tode. Und dieses Danksagen lernen, immer wieder dafür, dass der Herr uns die herrliche Stellung gegeben hat, dass Christus in uns leben und wirken und siegen kann. Das ist das Wunderbare, was auch Paulus in Römer 8 zum Ausdruck bringt. Ja, er kann ja sagen, Vers 31, was wollen wir zu all dem sagen, was er vorher beschrieben hat? Wenn Gott für uns ist, wer ist denn wider uns? Er hat des einzigen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Auch eine wunderbare Verheißung, ja? Wer vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes? Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr und Schwert, davon haben wir gar nicht allzu viel hier mitzuerleben. Ja? Aber wenigstens andere Aspekte können wir für uns hier in Anspruch nehmen. In all dem, sagt er, sind wir mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. An dieser Norm wollen wir uns orientieren. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendetwas vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr Lieben, das brauchen wir im Blick auf diesen immer dunkler werdenden Zeitlauf. Dieser Äon-Zeitlauf geht wohl bald zu Ende. Und das verspüren wir überall. In allen Bereichen, ja, im Bereich der Natur, dann aber auch gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich macht sich etwas bemerkbar. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Ratlosigkeit, die Menschen wissen nicht weiter. Es gibt oft gute Vorschläge, die treffen aber nur einen Teilbereich. Nein, wir dürfen dann, wenn wir all das sehen, diesen Niedergang, unsere Häupter erheben. Den Blick also nach oben richten, das steht ja auch in Kolosser 3. Wenn wir dorthin versetzt sind, sollen wir sinnen und trachten nach dem, was dort oben ist. Und von daher dürfen wir dann die Kraft der Auferstehung immer wieder erfahren und dürfen diese herrliche Zielsetzung auch für uns in Anspruch nehmen. Paulus hat uns immer wieder in den Briefen diese Herrlichkeit, die mit der Wiederkunft Jesu verbunden ist, vor Augen gestellt. Ich nenne jetzt mal so ein paar Herrlichkeitsstellen, die mit der Hoffnung der Erwartung verbunden sind. Denn Hoffnung ist vielleicht etwas schwach übersetzt. Eigentlich sollte man sagen Erwartung. Die Begriffe Glauben und Hoffen sind ja heute sprachlich gar nicht mehr so klar und exakt. Es ist alles abgegriffen. Wie wird's Wetter? Ja, ich glaube, ich hoffe. Nein, nach Hebräer 11 ist der Glaube eine Gewissheit. Und diese Hoffnung nach Römer Kapitel 5, die er bekommt in der Bewährung, die lässt nicht zuschanden werden, weil Gott in Christus sich dafür verbürgt hat. Ja? Also einige dieser Stellen von der Herrlichkeit. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Er hat euch durch unser Evangelium berufen zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Angelhaft haben wir das. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. 1. Timotheus 1, Vers 11. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen oder glückseligen Gottes, das ihm anvertraut ist, sind wir gerufen und berufen. Und er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 18, der Herr wird mich auch retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Hebräerbriefschreiber berichtet in Kapitel 2, Vers 9 davon, dass Jesus Christus mit Herrlichkeit gekrönt wurde, weil er für alle den Tod schmeckte und daran dürfen wir teilhaben. Ja, er ist der größeren Herrlichkeit würdig erachtet. Ihr Lieben, aber noch haben wir alles, ich habe schon angedeutet, nur angelhaft. Das Eigentliche wird geschehen, wenn der Herr, und darüber habe ich ja gestern Abend gesprochen, bei der dritten Ankunft, diesem Advent, wenn der Herr seine Gemeinde holt und sie verherrlicht. Was wird das sein, wenn wir einmal überwunden haben, wenn wir Jesum sehen? Wir leben jetzt im Glauben, aber wir werden ihn einmal schauen, wie er ist, und wenn wir auch den Vater schauen werden. Wenn dann das, was in 1. Korinther 15 für uns gilt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darin möchten wir gestärkt werden. Ich will ein paar Gewissheiten mal nennen, denn in 1. Thessalonicher 1 in den Versen 4 und 5 heißt es, dass Gott dort in der Gemeinde nicht nur allein gewirkt hat durchs Wort, das wunderbar ist die Grundlage, sondern wodurch noch? Durch Kraft, Heiligen Geist und großer Gewissheit. So dass sie zu einer Heilsgewissheit kamen, zu einer Glaubensgewissheit, oder es ist eine Überzeugung, zu einer Gottesgewissheit, zu einer Gewissheit, den Heiligen Geist empfangen zu haben, zu einer Erwählungs- und Berufungsgewissheit, aber auch zu einer Gewissheit der Entrückung, dürfen wir das auch glauben. Ja, ich bin gewiss, der Herr hat das mit in die Erwählung und Berufung einbezogen. Wir dürfen gewiss sein, wenn der Herr kommt, dass er seine Gemeinde holt. Er lässt ein Glied nicht. Lässt auch, sagt sein Liederdichter, ja, ein Haupt sein Glied, welches er nicht nach sich zieht. Damit haben wir Teil an der herrlichen Erlösung in Christus Jesus, nach seinem Heilsplan. Die herrlichen Heilstatsachen sind geschehen und bevollmächtigen uns auch in der Gegenwart würdig zu wandeln der Berufung. Und wenn wir beim Herrn sind und umgestaltet sind, den Vater auch schauen, wenn der Herr uns ohne Flecken und Runzeln dem Vater darstellt, dann dürfen wir anbeten, loben und preisen. Aber ich möchte zum Schluss noch für uns etwas mit auf den Weg geben, wie wir auch in der Alltagssituation immer wieder dem entsprechen können, was die herrliche Berufung in Christus Jesus beinhaltet. In Römer 8 wird bezeugt, dass er uns nicht nur, die er zuvor bestimmt hat, gerecht gemacht hat, sondern schon verherrlicht hat. Und das wiederum ist ein Prozess ständig. In 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und was dürfen wir nun tun? Nicht wie im Alten Testament, die dortigen Gläubigen, vor allen Dingen bei Mose war das so, er musste eine Decke vor sein Angesicht halten. Die Israeliten konnten seine Herrlichkeit gar nicht ertragen. Wir aber dürfen mit unverhülltem Angesicht ja ihn anschauen und werden so verwandelt, nicht von einer Niederlage zur anderen, steht dort, nicht, sondern von einer Herrlichkeit zur anderen. Ist das nicht etwas so Gewaltiges und Mutmachendes, dass wir das ins Auge fassen? Und so haben wir eine lebendige Hoffnung, mittels des Glaubens, das zu erfassen, die Hoffnung unserer Berufung, dass wir das erkennen, dass wir einmal in der Herrlichkeit sein werden und dann werden wir ihn anbeten und zu einer weiteren Bestimmung gelangen, dass wir mit ihm herrschen und regieren, bis Gott sein wird, alles in allem und in allen. Diese herrliche Perspektive nenne ich immer wieder und wir dürfen daran teilhaben. Welch eine herrliche Erwählung und Berufung. Ehre allein unserem Gott. Amen. Dann möchte ich noch beten. Lieber Vater, hab nun Dank von ganzem Herzen auch für diese wunderbare Botschaft, die du der Gemeinde geschenkt hast, dass wir sein dürfen zum Lobpreis der herrlichen Gnade. Aber wir leben noch im Glauben und unter manchen Schwierigkeiten und lass uns da immer wieder den Blick auf dich richten, dass wir verändert werden, in dein Bild umgestaltet werden, bis wir dich einmal schauen dürfen. Lob und Dank, dass du für uns diese herrliche Zielsetzung hast, aber auch für Israel. Dafür wollen wir bitten, erbarm dich, ja für die ganze Völkerwelt und diese Schöpfung, danken, dass du sie einmal auch zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes führst. Lob und Dank dafür. Amen.